Ich bin also die Andrea in männlicher Form, habe ich vorhin gehört. Ich glaube, das wird die Andrea nicht so gerne hören. Aber ich freue mich mal, dass ich in einer anderen Gemeinde bin und hier predigen darf. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin verheiratet mit Claudia und wir haben 4 Kinder. Erwachsen sind schon nicht mehr zu Hause. 2 Schwiegerkinder, 2 Enkelkinder. Über die ganze Republik sind die verteilt. Und wir sind Weihnachten auch bei unserem Sohn und unserer Tochter im Frankenland. Ich arbeite nicht ganz weit weg von hier, im Business Park in Duisburg, also ist mir dieser Weg hierhin durchaus vertraut. Ich habe in einem Buch mal folgende nette Geschichte gelesen. Damit möchte ich einsteigen. Am hinteren Ende der Kapelle des Magellan College in Oxford hängt eine Gebetstafel. Eines Tages fiel mir unter den zahlreichen Bitten um göttliche Intervention folgende auf. O Herr, bitte lass meine Lottozahlen drankommen, dann wirst du nie mehr von mir hören müssen. Seltsamerweise war es die einzige Bitte, auf die Gott geantwortet hat. Er schrieb: Mein Sohn, mir gefällt dein Stil. In dieser elenden, in Unordnung geratenen Welt, die mir so viel Kummer bereitet, hast du mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Also, ich will wieder von dir hören. Nächstes Mal mehr Glück, du unverschämter Kerl. Alles Liebe, Gott. Ich denke, das ist eine nette Geschichte, oder? Aber eine Geschichte, die mir gar nicht so fremd ist. Ich denke, wir kennen alle solche Bitten, die ganz unmöglichen Bitten oder die Bitten, die vielleicht naheliegend sind. Ich finde, Gott nimmt Bitten, unsere Bitten, durchaus ernst, auch solche. Und ich möchte mit euch, mit Ihnen heute so ein bisschen darüber nachdenken, über Wünsche, über Bitten. In Johannes 6 lesen wir ja von diesem bekannten Bericht über das Brotwunder Jesu, also 5000 Männer plus Frauen x, also mehr als wie viel, keine Ahnung, 7000, 8000 Menschen werden satt durch, wir kennen alle 5 Brote und 2 Fische. Und die Leute damals waren so begeistert, was wollten die sofort tun? Jesus zum König erklären. Klar, verständlich, bei diesem tollen Wunder. Aber in Vers 15 lesen wir dann folgenden Vers. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen und ihn zum König machen, entwich er auf den Berg, er allein. Er konnte da noch nicht König werden, wir wissen warum. Aber er hat diesen Wunsch damals nicht sofort erfüllt. Daraus ergeben sich für mich mal so 4 Fragen für heute Morgen. Wie sieht das denn aus mit unseren Wünschen? Ist Wünschen überhaupt erlaubt? Und wie gehen wir mit unseren Sehnsüchten um, die jeder von uns so hat? Und wie wirkt sich das denn auf unsere Entscheidungen aus? Im Internetlexikon kann man folgende Aussage über den Wunsch lesen. Der Wunsch ist ein Begehren oder Verlangen nach einer Sache oder einer Fähigkeit, ein Streben oder zumindest die Hoffnung auf eine Veränderung der Realität oder Wahrnehmung oder das Erreichen eines Ziels für sich selbst oder für einen anderen. Zu den Wünschen gehören sowohl die Glückwünsche als auch negativ besetzte Verlangen, Verwünschungen, Flüche, jemanden die Pest an den Hals wünschen. Man kann wünschen unter anderem in gute und böse Wünsche, in vernünftige und unvernünftige Wünsche, in mögliche und unmögliche, vergebliche Wünsche und in gerechte und ungerechte Wünsche. Sigmund Freud unterscheidet außerdem zwischen bewusste und unbewusste Wünsche. Soweit mal Wikipedia. Die Wünsche von Kindern kennen wir alle. Kinderwünsche sind etwas ganz Normales. Wenn dich ein Kind so mit großen Augen anschaut, da kann man schon mal schwach werden, oder? Kinderwünsche sind etwas ganz Normales. Als kleiner Junge habe ich mir immer eine Modelleisenbahn gewünscht. Ich habe nie eine bekommen. Klar, in einer kleinen Wohnung, in der ich groß geworden bin, mit 4 Geschwistern, 6 Personen also, knapp 40 Quadratmeter, da lebten wir lange. Ich war 13, da sind wir dann umgezogen. Die war viel zu klein für so einen Wunsch. Ging gar nicht. Aber trotzdem, es tat weh. Und vielleicht rührt meine Affinität heute zur Eisenbahn, ich fahre ganz gern mit dem Zug, daher. Und einen Wunsch habe ich noch, den muss ich mir noch erfüllen. Bin schon da öfters gewesen in Hamburg, aber ich muss da nochmal hin. Warum? Da gibt es die größte Modelleisenbahn der Welt. Tolles Erlebnis. Also, wir kennen das alle. Manche Wünsche gehen in Erfüllung, manche Wünsche nicht. Möglicherweise liegt hier eine Ursache, warum wir unsere Wünsche und Sehnsüchte ganz tief in uns versteckt halten. Wir wollen nicht enttäuscht werden. Ein weiser Mann hat einmal Folgendes gesagt: Jeder Mensch ist ein Fass von Sehnsucht und dass diese unser Leben prägt, sowohl in der Erfüllung wie in der Enttäuschung. Jeder Mensch ist ein Fass von Sehnsucht und dass diese unser Leben prägt, sowohl in der Erfüllung wie in der Enttäuschung. Wenn wir das Johannesevangelium aufschlagen, dann fällt auf, dass die erste Aussage Jesu eine Frage ist. In Kapitel 1, Vers 38 lesen wir: Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er: Was sucht ihr? Zu den 2 Jüngern oder 2 Menschen, die ihm da hinterhergegangen sind. Im gesamten Johannesevangelium stellt Jesus insgesamt 44 Fragen. Warum erzähle ich das? Jesus nimmt mit diesen Fragen die Fragenden durchaus ernst. Er fordert sie aber damit auch heraus, sich selbst ernst zu nehmen. Ich habe ja schon von diesen Kinderwünschen erzählt und wir sind alle Kinder Gottes, ne? Wir können also auch unsere Bitte und unsere Wünsche mit Gott besprechen. In Matthäus 7, Vers 7 steht: Bittet, so werdet ihr bekommen, was ihr braucht. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Und weiter ab Vers 9: Würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihm um ein Stück Brot bittet? Würde er ihm denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Also, mit der Einladung Jesu, unsere Wünsche auszusprechen, sollen wir die ersten Schritte auf dem Weg gehen, der zu werden, der wir sind. Wir haben ja vorhin die Geschichte von Axel Kühner gehört. Der Satz von Hebbel, der Mensch, der sich da so traurig selber grüßt, der könnte ja auch heißen: der ich in Christus bin, grüßt fröhlich den, der ich sein könnte. Und ich kenne aus meinen eigenen Erfahrungen viele solcher Momente, wo es darum geht, in Entscheidungsprozessen Wünsche oder Bitten umzusetzen. Ich kann mich erinnern, in meiner Gemeinde bin ich aus der Gemeindeleitung nach etlichen Jahren früher ausgestiegen. War ein Wunsch, der sich schon länger bei mir gezeigt hat und ich brauchte da aber für. Und dieses Aussteigen ging natürlich auch mit sehr schmerzhaften Dingen mit sich. Und ich brauchte da professionelle Hilfe und ich habe mir die geholt und bin dann zu einer Entscheidung gekommen. Ich weiß auch von meiner täglichen Arbeit, ich mache so eine Beratungsstelle für unsere Mitarbeiter in der Firma. In meiner täglichen Arbeit, wenn mir Menschen begegnen, die Probleme haben, die von Wünschen und Sehnsüchten geprägt sind oder die mir ihre Enttäuschungen erzählen. Und mir fällt auf, dass sie oft in ihrem Selbstmitleid stecken bleiben. Und da gibt es da 1000 Entschuldigungen. Ne? Der andere ist der Grund, der ist schuld. Die Umstände, die sind doof, die kann ich nicht ändern. Aber oft finden auch manche Menschen den Schalter, nämlich den Schalter, die eigene Verantwortung zu übernehmen. Also sich selbst die Frage zu stellen, was kann ich denn ändern? Und dann gibt es erste Schritte auf dem Weg zu einer Heilung oder zu einer Veränderung. Es gibt aber auch leider Menschen, die kenne ich auch, die in ihrem Selbstmitleid stecken bleiben. Zurück zu Jesus. Ich habe gesagt, Jesus nimmt den anderen ernst und fordert ihn heraus. Als seine Jünger Jesus fragten, warum sie denn die Dämonen nicht austreiben konnten, wo sie gefragt worden sind von einer Menschenmenge. Und da sagt er, wegen eures Kleinglaubens. Und gleichzeitig versicherte er ihnen, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück dich weg von hier nach dort. Und er würde wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Also wenn ich das so richtig verstehe, Jesus möchte, dass wir glauben und vertrauen, wenn wir uns etwas wünschen und bitten. Aber natürlich ist es wichtig an dieser Stelle zu wissen, was für Motive denn hinter unseren Wünschen und Bitten stehen. Das müssen wir natürlich klären. Und manchmal dauert das ganz lange. Und das schaffen wir oft auch alleine nicht. Denn oft sind Wünsche und Bitten sehr egoistisch. Kennt ihr das auch? In Johannes 14, Vers 13 steht, was ihr bitten werdet in meinem Namen, sagt Jesus, in meinem Namen. Das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. In seinem Namen. Also daraus folgert doch, unsere Bitten und Sehnsüchte muss sich an dem spiegeln, was der Wille Gottes ist. Was ist denn der Wille Gottes und wie können wir ihn erkennen? Auf die Frage an Jesus, was denn das größte Gebot wäre, bekommt der Fragende eine Antwort, nämlich die: Du sollst den Herrn, deinem Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und interessanterweise steht in dieser Aufzählung Jesu das Herz an erster Stelle. Ich glaube, nicht ohne Grund. Im Alten Testament, im 2. Samuel, im 16. Kapitel, lesen wir folgende Aussage. Da sagt Gott durch den Propheten, ein Mensch sieht, was vor Augen steht, der Herr aber sieht das Herz an. Unser Herz scheint also sehr wichtig zu sein. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Denn unser Herz ist die zentrale Stelle unserer Entscheidungen. Damit entscheide ich mit meinem Herzen. Denn, wir kennen das ja alle, jetzt frage ich mal, wie entscheidest du, eher aus dem Bauch heraus oder eher mit dem Kopf? Beides hat ja seine Berechtigung, ne? Aber für die eigentliche Entscheidung, für das letzte Stückchen, braucht es eigentlich immer unser Herz. Mir hat hier sehr viel die Aussage von Professor Bonelli, ist Professor in Österreich, in Wien. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Selber Schuld, ein Wegweiser aus seelischen Sackgassen, geholfen. Und er beschreibt dort in diesem Buch ein Modell, so nennt er es, das organische Modell. Kopf, Herz und Bauch. Da möchte ich mal was von zitieren. Der Bauch für sich genommen ist weder gut noch schlecht. Er urteilt auch nicht. Er kann nicht analysieren und verzeihen. Der Bauch möchte kurzfristige Befriedigung. Der Bauch denkt nicht an morgen. Er kann auch keine Schuld einsehen. Der Bauch, wenn er richtig eingesetzt wird, der kann sehr nützlich sein. Er erleichtert oft eine authentische menschliche Begegnung. Die Kommunikation und Empathie sind ohne ihn sehr erschwert. Der Kopf, der steht für die Vernunft. Er sucht nach der Wahrheit und versucht, die Wirklichkeit zu erklären, Probleme zu analysieren und Lösungen zu erarbeiten. Der Kopf steht für die Nützlichkeit. Der Kopf schwebt aber nicht im luftleeren Raum, sondern sitzt dem Herzen auf und ist von dessen Vorgaben abhängig. Was das Herz nicht erkennen will, wird der Kopf nie erkennen, auch wenn es noch so offensichtlich ist. Wenn das Herz zu schwach ist, dann treffen die Wellen des Bauches ungebremst auf den Kopf und diktieren dessen Gedanken und Erklärungen. Der Kopf kann bei lauterer Absicht die Wirklichkeit wunderbar erfassen und bei Unwillen die Realität komplett umdeuten. Der Kopf sollte bei entsprechender Regulierung durch das Herz die Behauptungen, das Begehren und die Bedürfnisse des Bauches vernünftig prüfen. Das Leben prägt das Denken. Wie man lebt, so denkt man auch nach einer Weile. Zwischen Bauch und Kopf liegt also das Herz, die Entscheidungsmitte des Menschen. Das Herz beinhaltet die Willentlichkeit und das Gewissen, geht aber über diese beiden weit hinaus. Es ist das wichtigste Organ im Umgang mit unseren Gefühlen. Das Herz vergleicht die Richtung, in die der Bauch zieht, mit dem Weitblick, den die Vernunft bietet, wenn sie darf. Das Herz gibt beim Handeln die Marschroute an. Das Herz ist der Ort der persönlichen Entscheidungen, der großherzigen Selbstlosigkeit und des kleinherzigen Egoismus und damit eben auch der Schuld. Das Herz ist ein Ort der Freiheit, denn wenn der Mensch irgendwo frei ist, dann im Herzen. Alle drei Organe sind gut und wichtig. Idealerweise harmonieren sie miteinander. Das Herz hat hier die Schlüsselposition. Über wahr und falsch kann der Kopf nur richtig urteilen, wenn das Herz will, wenn es selbstlos an der Wahrheit interessiert ist, wenn es erlaubt, dass der Kopf vorbehaltlos und ohne Vorgaben eines Sachverhaltes prüft. Wenn das Herz zum Beispiel keine Schuld sehen will, wird der Kopf unterwürfig eine Rechtfertigung konstruieren und die Schuld wird ins Unterbewusste verdrängt. Soweit der Fachmann. Also, für unsere Entscheidungen und unsere Wünsche und Sehnsüchte ist das Herz sehr wichtig. Wie sollen wir jetzt aber damit umgehen? Ich möchte das mit einer Parabel erklären, dieses Prinzip verdeutlichen. Diese erfundene Geschichte spielt in Rom zur Zeit, als Ignatius, der Gründer des Jesuitenordens und der Oberer dieses jungen Ordens, er war damals im 15. Jahrhundert. Schon mehrere Orte werden von den Jesuiten betreut. Zwei davon, von diesen Orten, brauchen, um ihre Aufgaben gerecht zu werden, dringend einen zusätzlichen Bruder. Der eine Ort ist Venedig, wo der Orden geliebt und vom Volk verehrt wird. Der andere ist Neapel, wo die Mitbrüder von allen Seiten verleumdet und verachtet werden, sodass dieses Leben dort unendlich schwer und das Arbeiten unendlich mühevoll wird. Und beide Orte, Venedig und Neapel, melden also Ignatius ihren Bedarf an und beschwören ihn, einen Mitbruder zu schicken. Dem Ignatius steht aber nur ein Kandidat zur Verfügung. Er hat also ein Dilemma, ne? Haben wir auch manchmal ein Dilemma. Wie kann er denn jetzt feststellen, was nach Gottes Willen, wo der Mitbruder eingesetzt werden soll, wo der hingeschickt werden soll? Wie würden wir denn heute diese Frage angehen? Ohne Zweifel würden wir mit dem Betroffenen ausführlich reden. Wir würden mit ihm alles durchgehen, Vorteile, Nachteile. Wir würden vielleicht sogar noch einen Gutachter zu Rate ziehen. Der Charakter und die seelische Belastbarkeit und den religiösen Tiefgang des Mannes müssen wir natürlich noch genau untersuchen und einschätzen. Wir beten natürlich. Und behutsam tastet man sich also vor, um eine Antwort zu finden. Der Ignatius handelte anders. Er ist überzeugt, dass die Antwort nur im Herzen des Kandidaten selbst zu finden ist. Er ruft ihn also zu sich und sagt, dass er vorhat, ihn in einen der beiden Orte zu senden. Dann beschreibt er ihm genau die Situation in den Städten. Und noch bevor der Jesuit sich spontan klar macht, zu welchem der beiden Orte er sich mehr hingezogen fühlt, schickt Ignatius ihn in die Kapelle, um dort 3 Stunden lang zu beten. Er soll gegenüber beiden Möglichkeiten, also Venedig, Neapel, beide Möglichkeiten um innere Freiheit bitten. Der Ordensgründer nennt das die heilige Indifferenz. Die Haltung von Herzen sowohl zu der einen wie zu der anderen Alternative bereit zu sein. Dann soll er zu ihm zurückkommen. Als also der Bruder nach 3 Stunden sich bei Ignatius meldet, fragt dieser ihn, ob er wirklich auf seinen eigenen Willen verzichtet habe. Wenn der Kandidat das bejaht und ehrlich meint, nun in dieser Sache innerlich frei von eigenen Wünschen zu sein, sagt Ignatius zu ihm, und jetzt sage mir, wonach du wirklich verlangst. Damit wäre dann die Sache entschieden. Der Ignatius ging davon aus, dass das Verlangen, das im Herzen bleibt, wenn jemand auf seinen eigenen Willen ganz und gar verzichtet, genau mit dem Willen Gottes für diesen Menschen zusammenfällt. Also auf den eigenen Wunsch, auf das eigene ganz zu verzichten, nach beiden Seiten offen zu sein, dann kann Gott uns sagen, was wir brauchen. Das ist eine Geschichte, die vielleicht etwas befremdlich ist. Sie kommt durchaus etwas provozierend für unsere Ohren rüber. So handeln wir doch heute nicht bei unseren Entscheidungen, oder? Sie möchte für mich auch heute vor allen Dingen auch nur ein Impuls sein, mal weiter darüber nachzudenken. Denn sie drückt sehr deutlich, was ist, wenn Gott mit meinem Willen zusammenkommen kann. Denn darauf kommt es an. Gottes Wille soll mit meinem Willen zusammenkommen. In Psalm 37,4 steht, freu dich an Jahwe, ich dir, was dein Herz wert. Ich ertappe mich dabei, ich drehe die Reihenfolge manchmal um. Erst möchte ich das Gute empfangen, das, was ich mir wünsche. Klar, dann kann ich mich auch an Gott erfreuen. Dann stellt sich aber die Frage, ist mir die Gabe wichtiger als Gott? Der Prophet Habakuk, der betet im 3. Kapitel nachzulesen ab Vers 17. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, der Weinstock bringt keinen Ertrag, der Ölbaum hat keine Oliven, die Kornfelder keine Frucht. Aus dem Pferch sind die Schafe verschwunden. Kein Rind steht mehr in den Ställen. Dennoch will ich jubeln über Jahwe, will mich freuen über den Gott meines Heils. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Gazellen, lässt mich sicher die Berge beschreiten. Ist ein eine Situation, die wir uns gar nicht vorstellen können. Israel, das Land, lag völlig da nieder. Und das beschreibt er ja auch sehr deutlich. Nichts ist mit dem Weinstock, nichts ist mit dem Feigenbaum. Keine Frucht ist da, keine Tiere. Und trotzdem will er uns hier vielleicht nochmal deutlich machen, trotzdem jubelt er Gott zu. finde das schon sehr erstaunlich, was uns in der Bibel, gerade wenn es darum geht, wie der Wille Gottes in erster Linie mit unserem Willen zusammenkommen kann, wenn wir erstmal Gott in unser Leben wirken lassen. Ich möchte zusammenfassen, Jesus nimmt unsere Wünsche und Bitten und unsere Sehnsüchte durchaus ernst. Und wir dürfen sie auch ausdrücken und auch aussprechen. Aber im Herzen fällen wir unsere Entscheidungen. Da können wir machen, was wir wollen. Aber hier treffen sich der Wille Gottes und unser Wille zusammen. Und wir sollen die Reihenfolge nicht verwechseln. Zuerst kommt Gott und dann kommen die Gaben. Amen.